Hebräer 11. Ich habe heute die ersten zwei Verse erstmal übersprungen. Die kriegen wir dann irgendwann auch noch. Ich möchte mit euch in den dritten Vers reingehen. Und ich lese den mal nach einer anderen Übersetzung, Übersetzung von David Stern. Das hört sich dann nochmal ganz anders an. Das ist insofern auch ganz gut, weil wir dann vielleicht mal ganz neu auch wieder hinhören. Denn wenn das immer, ich liebe den Luthertext, ist eigentlich ein sehr ungenauer, aber trotzdem fast der beste, den es gibt. Das ist nun mal ganz merkwürdig, aber da ist dem Mann wirklich was gelungen. Aber wenn wir den Luthertext im Kopf haben, dann ist es ganz schnell, dass in unseren Köpfen noch das passiert, kenne ich schon. Und dann wird der Schalter umgelegt, kennen wir schon. Deswegen nach der Übersetzung von David Stern, indem wir vertrauen, bei Luther heißt es dann durch den Glauben, begreifen wir, dass das Universum durch ein Wort Gottes geschaffen wurde, sodass das Sichtbare nicht aus bereits existierenden Phänomenen ins Sein kam. Bei Luther, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ich will gar nicht in die Auseinandersetzung mit der Evolutionslehre hineinsteigen, das ist müßig. Aber es gibt so ein paar Dinge, die wir vielleicht beachten sollten. Manches Mal hört man das ja gerade aus dem Mund von Theologen, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie wir dazu stehen. Ob das so stimmt, was da ganz am Anfang im Wort Gottes steht, das Neue Testament sieht das anders. Wenn es über den Charakter des Glaubens spricht, dann steht das ganz vorne dran. Durch den Glauben wissen wir, dass Gott diese Welt durch sein Wort geschaffen hat. Es scheint also doch wichtig zu sein und nicht ganz so unwichtig, wie man das dann manches Mal hört, so nach dem Motto, wenn das dann auch irgendwie anders geschehen ist, als es da geschrieben ist, das macht überhaupt nichts, das hat mit unserem Heil, das hat mit unserem persönlichen Glauben, das hat mit unserer Beziehung zu Christus überhaupt nichts zu tun. Das Neue Testament sieht das anders. Und ich glaube, das Neue Testament ist näher dran als viele Dinge, die man so hört, auch aus dem Mund von den wissenden Menschen. Das Neue Testament sagt ganz eindeutig, am Anfang steht die Schöpfung Gottes aus dem Nichts. Auch wenn das nicht so begreifend ist, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem der Studenten in Tabor und er sagte dann, wie würdest du das denn erklären? Ich habe gesagt, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wie alt war Adam am sechsten Schöpfungstag, 5 Minuten vor Wechsel zum siebten Tag? 5 Minuten, denn das war das Letzte, was geschaffen wurde. Wie sah er aus? Mal grob geschätzt, 25. Das war aber nicht sein Alter. Der war erst 5 Minuten da. Weil Gott hat etwas Erwachsenes, etwas Fertiges geschaffen und nicht etwas Halbfertiges. Auch diese blöde Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, ist müßig. Gott hat was Fertiges geschaffen, nicht was Halbfertiges. So viel einfach erstmal als Vorbemerkung dazu. Wenn wir heute so ein bisschen uns mit diesem Text beschäftigen, dann möchte ich das so vielleicht ein bisschen anders, als ihr das so gewohnt seid, formulieren. Ich werde das immer als eine Ich-Aussage formulieren. In diesem Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil. Und dann werden wir so ein paar Gedanken dazu tun. Dann ist das vielleicht mehr, hört sich das an wie ein persönliches Bekenntnis und es ist trotzdem etwas, was uns eigentlich alle, die wir sagen, wir gehören zu Jesus, betrifft. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil Gott der Allmächtige ist. Niemand von uns wird das in irgendeiner Weise in Frage ziehen. Da sind wir uns eigentlich einig drin, jawohl, Gott ist der Allmächtige, aber dann fängt das schon ein Stückchen an. Wenn ich das so sage, weil Gott der Allmächtige ist, dann ist das nicht als einen Lehrsatz, dann ist das nicht als ein Dogma, dann ist das nicht irgendwas, was man in vorformulierten Bekenntnissen da rausnimmt, sondern dann geht das um eine ganz reale Geschichte. Und da kommt das wieder ganz nah an uns heran. glaube an Gott, den Schöpfer, weil Gott der Allmächtige ist. Und wenn das ganz nah an uns herankommt, dann heißt das ja auch, dieser Gott, den wir als den Schöpfer kennen, behält die Dinge in seiner Hand. Und er lässt sich das nicht nehmen. Nahezu jeder Segensspruch im Judentum bis heute fängt damit an: Ich preise den Namen des Ewigen, der der König ist über das ganze Universum. Und wenn das in nahezu jeder Segensformel so ist, und das ist eine auch von denen, die wir aus dem Neuen Testament kennen, wenn es beim Abendmahl heißt, als Jesus den Lobgesang gesprochen hat, das ist genau dieses Ding. Ich preise den Namen des Ewigen, der König ist über das ganze Universum. Da haben wir auch noch keine Schwierigkeiten mit. Aber wenn wir das auf was ganz Kleines runterbrechen, dieses Ich glaube, dass Gott der Allmächtige ist, dann fängt das an. Ich nehme mal nur ein Beispiel und stelle das da rein. Die Schuhe, die ich euch hinstelle, müsst ihr euch selber anziehen oder auch nicht. Okay? Wie oft ist das, wenn wir beten? Wir beten, geben Dinge an Gott ab, sagen Amen und rennen dann los und machen es wieder selbst. Da hast du das verlassen, dass Gott der Allmächtige ist. Da hast du das verlassen, dass du sagst, er behält die Dinge in seiner Hand. Denn da handelst du und damit signalisierst du, in meiner eigenen Hand ist das viel besser aufgehoben als in der Hand Gottes. Also nimm dem das wieder weg. Der kann das nicht. Ich sage es mal bewusst so provozierend jetzt, wir würden das nie so sagen. Das ist mir schon klar, weil wir leben es. Wir reden vom Allmächtigen und reduzieren ihn auf Ohnmacht. Und ich sage es mal so, auch wenn wir uns nicht um dieses komische kleine Tier, was wir Virus nennen, drehen. Wer das tut, kommt eh nur ins Rotieren. Sondern wenn wir uns um etwas drehen, dann ist das um diesen lebendigen Gott. Wie viel von den Ängsten, die da auch bei uns auftauchen, haben etwas damit zu tun, dass wir, wenn alles glatt läuft, ist das klar, Gott hat das in seiner Hand. Und wenn es nicht glatt läuft, dann steht er als der Ohnmächtige vor uns. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil er der Allmächtige ist und bleibt. Über das Sichtbare und das Unsichtbare, das Kleine und das Große, das, woran ich mich freue und auch das, was mir vielleicht Angst macht. Er ist der Allmächtige und er bleibt der Allmächtige. So wie es später im Hebräerbrief heißt, Jeshua der Messias. Ist derselbe, gestern, als er da am Kreuz hing, heute und für immer. Und da ändert sich nichts dran, egal, was um uns herum passiert, egal, was Menschen, die glauben, sie hätten etwas zu sagen, entscheiden oder auch nicht. Und wir sollten uns das nicht nehmen lassen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil Gott in seinem Wort vertrauenswürdig ist. Ich denke, auch das ist so eine Aussage, würde jeder von euch erstmal zustimmen. Und wenn wir es dann wieder runterbrechen, dann kommen so ganz andere Sachen daraus. Ich frage das mal, bitte antwortet nicht, denkt einfach nur. Gibt es Aussagen im Wort Gottes, hinter die ihr ein Fragezeichen macht? Gibt es Aussagen im Wort Gottes, hinter die ihr ein Fragezeichen macht? Aus welchen Gründen auch immer. Ich kenne diesen Spruch von meiner Großmutter noch: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Interessanterweise ist das ein Konsens durch fast alle Kulturen, zumindest die, die ich kenne. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und zwar einfach aus dem Grund, du weißt ja nie, ob er dann mal die Wahrheit sagt oder nicht. Du steckst ja nicht drin. Du hast das ja nicht in der Hand und manche Dinge kannst du überhaupt nicht überprüfen. Und wenn wir dann das so hören, dass ob ich das so ernst nehme, wie das in den ersten Seiten der Bibel steht, wo Gott darüber spricht, wie er diese Welt gemacht hat, ob das so stattgefunden hat oder ein bisschen anders, ob das nur symbolisch gemeint ist oder ob man diese Zeiträume noch anders sehen muss, lasst es mich mal so sagen. Wenn Gott an dem Punkt gelogen hat, wer sagt mir dann noch, dass er bei dem, wo es ums Kreuz geht, die Wahrheit sagt? Wenn Gott sich da geirrt hat oder er das selber nicht begriffen hat, was da eigentlich passiert ist, wer sagt mir dann, dass er das Geschehen am Kreuz begriffen hat und ob er sich da nicht auch geirrt hat? Wir dividieren das oft und wir kriegen das ja auch so rübergebracht an vielen Stellen. Ich will da mal gar keine Namen aus der Nähe Marburgs nennen. Du lachst, Michael, das kann ich verstehen. Ja. Das ist mir ganz, ganz nahe. Wenn wir das so hören und sagen, das ist überhaupt nicht so wichtig. Für das Wort Gottes ist es wichtig. Schöpfung und Heil gehören zusammen, weil wir für beides nur einen einzigen Beleg haben, nämlich das, was Gott darüber sagt. Wir haben nichts anderes. Wir sind, wenn ich das mal so sagen darf, in der Hoffnung, dass er mich nicht falsch versteht, wir sind die armseligste Religion, die es überhaupt gibt. Wir haben nichts. Wir haben nur das Wort Gottes. Wir haben nichts. Jedem Buddhisten geht es besser. Der würde sein Ding nicht mal wirklich als Religion bezeichnen an manchen Punkten. Der hat was, was er angucken kann. Der hat was, wo er sich vorhinschmeißen kann. Der hat was, wo er seine Kerzen voranzünden kann und. Wir haben nichts. Wir haben nur das Wort Gottes. Und wenn wir sagen, an einem Punkt, na, da ist das nicht ganz so ernst zu nehmen. Entschuldigung, aber dann schmeißt die Bibel weg. Ob das da ist oder nicht, spielt keine Rolle für uns. Spielt keine Rolle. Unwichtig. Aber dann tu bitte die Bibel weg. Weil wenn es an einer Stelle nicht stimmt, stimmt es an der anderen Stelle auch nicht. Und das ist egal, ob es sich um einen Mensch handelt oder um jemand anders. Wenn Gott uns einmal angelogen hat, wenn er uns einmal etwas vorerzählt hat, was nicht so stimmt, dann tut er es an anderer Stelle auch. Wenn ich aber sage, jawohl, dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben ist, das glaube ich, das ist für mich Realität, dann nimm das bitte auch so für alle anderen Aussagen der Schrift. Ob du sie verstehst oder nicht, ist unwichtig. Darum geht es nicht. Sondern entweder sagt Gott die Wahrheit oder er sagt es nicht. Für das, was wir aus dem Wort Gottes wissen, für Jesus war das klar. Und wenn Jesus selber sagt, und selbst wenn diese Welt, das gesamte Universum kaputt geht und sich auflöst, dann bleibt mein Wort. Und damit ist der ganze Tanach, also die gesamte Bibel gemeint, bestehen ohne einen Abstrich. Und wenn wir mal genau nachgucken im Wort Gottes, es gibt nur zwei Dinge aus dieser Weltzeit, in der wir leben, die in der Ewigkeit noch Bedeutung haben. Das ist einmal das Wort Gottes und die Wunden, die Jesus am Kreuz gehabt hat. Die finden wir in der Offenbarung, wo Johannes Diesen Jesus auf dem Thron sitzen sieht auch noch immer. Und ich sah einen, der saß auf dem Thron wie ein geschlachtetes Lamm. Diese zwei Dinge bleiben. Okay, gut. Ja, ist richtig. Ich gebe dir da gerne den Triumph ab, habe ich kein Problem mit. Aber das sind diese Dinge, die bleiben. Und dazu gehört auch das Wort Gottes, wo er sich selber offenbart hat. Dazu gehört auch das Wort Gottes, wo er mit uns spricht. Dazu gehört auch das Wort Gottes, auf dessen Fundament wir stehen. Und wo wir nicht darauf stehen, stehen wir nicht. Da hängen wir in der Luft. Da stehen wir nicht und da können wir auch nicht drauf stehen. Tu das Wort Gottes in seiner Bedeutung an die Seite und du hast gar nichts mehr. Und deshalb verbietet das Wort Gottes selber auch alles modifizieren, alles daran herumändern, alles daran herum erklären auch, dass es ja anders gemeint ist. Und wenn ich da so viel Wert drauf lege, jetzt sage ich das mal so noch ganz persönlich, das steht auch nicht auf meinem Zettel, sage ich auch nicht an jeder Stelle. Bis zurückkommen nach Deutschland, jetzt letztes Jahr, eine der erschreckenden Entdeckungen, die ich hier neu gemacht habe in Deutschland, ist, dass es auch in den Kreisen, die sich als gläubige Menschen bezeichnen, eine unheimlich starke Infragestellung des Wortes Gottes gibt. Und wenn das da ist, wir haben nichts mehr. Wir haben wirklich nichts mehr. Das sollten wir uns nicht erlauben. Und das sollten wir auch nicht geschehen lassen. Oder ich sage es mit einer Aussage von einem Freund von mir, der das letztens so gesagt hat: Unserem Glauben fehlt es nicht an Taten, sondern an Glauben. Unserem Glauben fehlt es nicht an Taten, sondern an Glauben. Und Glauben heißt, ich vertraue diesem Gott, an dem ich hänge, der mich geschaffen hat, der mein Heil gewirkt hat und der im Endeffekt auch alles in den Händen behält. Und das bringt uns zum dritten: Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil Gott, der die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, auch mein Leben neu machen kann. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir kennen unheimlich viel. Ob nun als Einzelperson oder als gesamte Menschheit, was wir alles fertig kriegen. Manches ist dann auch wirklich fertig. In der doppelten Bedeutung dieses Wortes. Was wir alles fertig kriegen, aber es gibt eines, was wir nicht hinkriegen, was wir nicht können. Wir, ob nun als Einzelner oder auch als Gesamtheit, selbst bei einer anstrengenden Selbstdressur, wir kriegen es nicht hin, unser Leben zu verändern. Wir kriegen es nicht hin. Wir bleiben dieselben, trotz Selbstdressur. Als ich im Studium in Tabor war, gab es im Altenheim eine Diakonisse. Ich hatte ein halbes Jahr lang in der Pforte zu sitzen, weil ich ein bisschen früher eingetreten bin, als das Studium anfing. Und jedes Mal, wenn die rüberkamen, die hat mich dermaßen rund gemacht. Ob nun mit oder ohne Grund. Ich habe dann irgendwann meine Jugendwundschwester mal angerufen und habe gesagt: Sagen Sie mal, was für, entschuldigt, wenn ich das so sage, aber ich sage es jetzt mal so, wie es ist, was gibt es für eine Möglichkeit, einer Diakonisse die Haube wegzunehmen? Und dann hat sie mir etwas gesagt, das hat mich fasziniert. Sie sagt: Weißt du, guck's dir genau an und mach es anders. Denn bei aller Selbsterziehung und Selbstdressur bis ungefähr zum Alter von 50 hat man genug Spannkraft, um etwas zu leben, was man nicht ist. Die zwei Schwestern waren aus dem gleichen Mutterhaus, die kannten sich. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Es war nicht Hebron. Danach lässt die Spannkraft nach. Und dann kommt das raus, was drin ist. Sie hat recht. Ich bin auch über 50. Schon seit etlichen Jahren inzwischen. Wir kriegen das nicht hin. Wir kriegen es nicht hin, unser Leben neu zu machen. Und manches Mal merken wir das vielleicht ganz erschreckend. Da hast du vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre Frommsein hinter dir und merkst, die Dinge, die vor deinem Frommgewordensein da waren, die krabbeln dir immer noch nach. Und die krabbeln dir nicht nur nach, die krabbeln aus dir auch heraus. Und du sitzt dann da und denkst dir, eigentlich, und dann hört es schon auf. Immer wenn das Wort eigentlich auftaucht, dann ist es immer etwas, was nicht klappt, müsst ihr mal drauf achten. Eigentlich sollte ich ja, das heißt aber, ist nicht. Ne? Eigentlich geht es mir ganz gut, frag mich bloß nicht, wie es mir geht. Ne? So, immer wenn das eigentlich kommt, dann ist das schon eine Bankrotterklärung. Wir haben ja so merkwürdige Worte in unserer Sprache und da gehört dieses eigentlich dazu. Und dann steht Gott als der Schöpfer vor dir und dann kannst du gelassen auf diesen Schöpfer gucken, weil der Gott, der die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, auch mein und dein Leben wirklich neu machen kann. Wir hatten das vorhin da in der Einleitung daran, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Du hast das nach der revidierten Fassung gelesen. Der alte Luthertext sagt das sogar noch anders. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das alles hat man rausgestrichen, weil das in manchen griechischen Handschriften nicht drin ist. Da müsste man mal im Aramäischen nachgucken, was dann da wirklich steht. Ist vielleicht nochmal ein bisschen anders. Haben wir jetzt nicht zur Hand, ist auch nicht, gar nicht so entscheidend nach der Seite hin. Aber das ist neu geworden. Und dann kommt noch dazu, das Alte ist vergangen. Da ist etwas, was wirklich aus die Maus ist. Und das hat was damit zu tun, was Gott an uns tut. Und da wird es schon schwierig, ne? Das hat auch was damit zu tun, was wir Gott an uns tun lassen. Denn es gibt beim Paulus so eine Aussage, die finde ich faszinierend, wenn er sagt, hört sich sehr vollmundig an und manches Mal wirft man ihm ja auch Arroganz deswegen vor, der Mann ist nicht arrogant, der ist nur Realist, das ist alles. Wenn er sagt, so lebe nun nicht ich, sondern Christus in mir. Und ich denke mir manches Mal, ich komme ja noch aus dieser Generation, wie die meisten von euch auch, ihr vielleicht sogar noch stärker und noch ausgeprägter als ich. Wir haben immer gelernt im Jugendbund, wir müssen für Jesus leben. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist einfach falsch. Das ist von der Bibel her nicht gedeckt. Ihr dürft gerne eine andere Überzeugung haben. Ich behalte diese trotzdem. Es geht nicht darum, dass wir für Jesus leben, sondern dass wir Jesus leben lassen. Und da sind wir an einem Punkt, der nicht automatisch geschieht. Jawohl, es ist so. Jesus will sich in uns ausleben. Das ist richtig. Aber er zwingt uns nicht dazu. Und ich denke, es ist eine gute Übung. Und das meine ich jetzt nicht nur so als so einen Trick, sondern wenn wir diesem unserem Gott ganz ehrlich sagen, vielleicht sollte das der Anfang sein für einen Tag, dass wir sagen, Jesus, ich will, dass du heute in mir lebst. Jesus will das sowieso, aber er zwingt uns nicht dazu. Wenn ich sage, ich will das, dass du heute in mir lebst, und dann seid mal gespannt darauf. Da kann es Dinge geben, mit denen du nicht gerechnet hast. Denn was ist praktisches Christsein? Was ist praktisches Glaubensleben? Jesus sichtbar machen. Mehr nicht. Und das heißt, da bist du auch ein ganzes Stück an die Seite genommen. Es geht darum, dass Jesus sich ausleben kann in dir. Da bist du gar nicht so wichtig, sondern da ist der wichtig, der in dir lebt. Und ich kann mich noch entsinnen, meine Frau kam aus Deutschland zurück, hatte ihre Mutter besucht und wir hatten das Termin nicht so gelegt, dass es mit Visaverlängerung in Bangkok zusammenpasste. Ich habe sie am Flughafen abgeholt mit den zwei Töchtern, die da zu der Zeit noch bei uns waren, haben uns im Auto unterhalten auf Deutsch, haben über den ganzen Unsinn, den man noch für die Visageschichten vorbereiten muss, das ist immer Stress, das ist immer Hektik, auch wenn man gerade mit den Immigration-Beamten dann was zu tun hatte dort, darüber haben wir uns unterhalten. Und dann sagt der Taxifahrer auf einmal zu mir, kannst du mir erklären, wie das geht, an Jesus Christus zu glauben? Ich habe keine Erklärung dafür, wie der da drauf kam. Aber irgendwo hat er was gemerkt. Und wir haben kein frommes Wort gebraucht. Wir haben Deutsch gesprochen. Wenn wir in Thai gesprochen hätten und wäre irgendwas Frommes da gewesen, hätte ich es mir noch erklären können, war aber nicht. Ein Stückchen, es geht nicht darum, was wir für Jesus tun, sondern dass wir Jesus in uns leben lassen. Jesus will sich ausleben. Und dann passiert eben auch dieses, was der Paulus an anderer Stelle beschreibt und was so richtig die Veränderung aufzeigt, wenn wir, müsste ich euch jetzt als Hausaufgabe geben, lest mal die Aussagen von Paulus im Römer Kapitel 7. Da ist ja dieser Hammervers drin, wo sich bei sämtlichen Menschen der Magen fast umdreht, wenn es dann da heißt, ich weiß, und das heißt, ich akzeptiere das. Das ist die Realität für mein Leben. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt und nichts ist wenig. Das kann sich nur noch steigern zu gar nichts. Und wenn man da lange drüber nachdenkt, wird überhaupt nichts daraus. Ich weiß, dass in mir nichts, und das ist wirklich wenig, nichts Gutes drin ist. Boing, das ist die Realität. Das ist nicht nur die von Paulus, das ist auch meine und deine. Und dann kommt dieser Donnerschlag in der Geschichte, wo was völlig Neues mit anfängt, mit diesem ersten Vers im 8. Kapitel. So ist nun nichts, wieder nichts, mehr was gestraft werden muss an denen, die in Christus Jesus sind. Und das hat relativ wenig mit uns zu tun. Das hat nur was mit dem Christus, der in uns lebt, zu tun. Der alte Luthertext sagt, es ist nichts Verdammungswürdiges mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Und das hat was damit zu tun, weil dieser Gott, der auch dich und mich aus dem Nichts geschaffen hat, denn, wir kennen alle den biologischen Werdegang von uns und trotzdem sagt das Wort Gottes, du Ewiger, du hast mich geschaffen im Leib meiner Mutter. Und das bleibt. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Das bleibt. Jawohl, der Gott, der dich geschaffen hat aus dem Nichts, der kann auch dein Leben, der kann auch mein Leben wirklich neu machen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, weil Gott auch diese Welt zu seinem Ziel führt. Glauben hat es immer auch mit Eschatologie, mit der Wiederkunft Jesu Christi und mit der neuen Welt zu tun. Ein Glaube, dem die Eschatologie, also der Bezug zur Wiederkunft Jesu Christi, oder nimm die Stufe davor, zur Entrückung fehlt, ist kein Glaube. Der Christian hat vorhin was erzählt, fand ich gut. Wenn er nach Navi nach Hause fährt, wohnt neben dem Friedhof, und immer wenn er am Friedhof ankommt, dann sagt der Navi, Sie sind angekommen. Ja. Nein, wir leben nicht für den Friedhof. Und auch wenn man sagt, es ist nichts so sicher wie der Tod, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Das ist statistisch erstmal vorfindlich. Dass wir das einkalkulieren müssen. Aber wir leben nicht für den Friedhof. Wir leben auf die Begegnung mit Christus hin. Und da meine ich jetzt wirklich sowas wie Entrückung. Letztens, das ist jetzt schon ein paar Monate her, in der Ortenberg-Gemeinde dran war, wir hatten so dieses Thema auch darum, wir leben auf die Entrückung zu. Und dann sagte doch der, der die Moderation hatte in der Einleitung, sagte er, naja, die wird heute nicht stattfinden während des Gottesdienstes. Und dann sollte ich anfangen, da diesen Text mir vorzunehmen, dann war das erste Wort, was ich gesagt habe, schade. Schade. Wäre doch klasse, wenn es dann so wäre. Nein, woraufhin leben wir? Womit rechnen wir mehr? Mit dem Friedhof? Oder damit, dass Gott diesen Tag kommen lässt und sagt, so, und jetzt ist es dran, ab nach Hause. Unter Umgehung des biologischen Todes. Denn wie sagt Paulus dazu? Beim Schall der letzten Posaune werden die, die im Glauben entschlafen sind, gerufen werden. Und auch wir, die wir noch leben, werden in dem gleichen Moment verwandelt und bei Christus sein. Woraufhin leben wir? Womit rechnen wir? Natürlich ist das statistisch so. Wir haben noch keine andere Erfahrung nach der Seite hin. Wir haben noch keine andere Erkenntnis. Aber leben wir an dem Punkt rückwärtsgewandt oder vorwärtsgewandt? Es scheint mir wichtig zu sein. Es scheint mir wirklich wichtig zu sein. Denn so wie Paulus sagt, wenn Auferstehung nicht mehr geglaubt wird, dass Jesus auferstanden ist, dann können wir unseren, entschuldigt den saloppen Ausdruck, unseren Glauben in die Tonne kloppen. Dann sind wir wirklich die blödesten Menschen, die auf dieser Welt rumlaufen. Denn in dem Moment, wo Jesus auferstanden ist, gibt es von Gottes Seite her die Garantie, dass die, die zu diesem Jesus gehören, genau das Gleiche erleben werden. Und wenn das nicht mehr da ist, und das heißt eben auch die Ausrichtung auf das, was Gott in seinem Plan uns offenbart hat, er wird es durchziehen. Er wird es durchziehen. Ob das uns passt oder nicht, im Endeffekt auch, ob wir das auf dem Plan haben oder nicht, aber wir dürfen, und hier ist es wirklich ein Dürfen, wir dürfen das auf dem Plan haben, jawohl. Womit rechnen wir eher? Mit der Grube, in die wir fahren? Oder damit, dass Jesus sagt, so, nun reicht's. Jetzt geht's nach Hause. Womit rechnen wir mehr? Denkt mal einfach ganz in Ruhe drüber nach. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Und das ist so der letzte Gedanke. Weil der Glaube an den Schöpfer Gott die Angst besiegt. Es ist richtig, dass Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das begleitet uns. Das ist ein Grund, ein Urgefühl von uns Menschen. Ein Philosoph, ich habe mir nicht gemerkt, wer das war, hat das vor vielen Jahrzehnten mal so gesagt, um zu beschreiben, was die Angst mit Menschen macht. Wenn ein Wolf einen Wolf im Wald trifft, dann denkt er, oh, ein Wolf. Wenn ein Mensch einen Menschen im Wald trifft, denkt er, oh, weia, ein Mörder. Angst. Das ist vielleicht nicht bei jedem Einzelnen so konkret, aber im Endeffekt, wir sind dann immer vorsichtig. Das Gute ist, dem anderen geht es genauso. Dann passt das auch wieder zusammen. Nein, Angst ist ein Grundgefühl, was wir haben. Und das hat etwas mit zu tun, mit ohne Heimat sein, entwurzelt sein. Im Endeffekt ist das ein Kennzeichen von Gottlosigkeit. Und das meine ich jetzt nicht im moralischen Sinne, sondern im Beziehungssinn. Angst ist eine Auswirkung von Gottlosigkeit in der Beziehungsfrage. Der Glaube an den Schöpfer Gott besiegt die Angst. Und das hat was damit zu tun. Vertraue ich diesem Gott auch als Schöpfer? Nehme ich das, was er zugesagt hat, auch ernst? Und ich nehme mal nur so drei Grundaussagen, die das Wort Gottes da macht. Das eine ist, was ich witzig fand, im letzten Jahr gab es nur ein Thema: Hilfe, die Welt geht unter, es wird immer wärmer. Ja, die heilige Greta aus Schweden. Also manches entschuldigt, dürft mich auch steinigen dafür, aber vieles, was da lief, fand ich einfach nur affig. Also wirklich. Und was ich auch wirklich erschreckend fand, die fromme Greta-Hype an dem Punkt. Ich sage mal nicht, welche Gemeinde im HGV das ist, aber wenn dann die Demonstration vor Ferrero in Stadtallendorf für fairen Kakao als das christliche Werk von der Kanzel her dargestellt wurde. Also da kriege ich die Krise. Da kriege ich die Krise. Nichts gegen fair gehandelten Kakao, können die doch machen. Aber auch nichts dagegen, dass sich Menschen dafür einsetzen, da habe ich kein Problem mit. Aber wenn das dargestellt wird als das christliche Engagement überhaupt, dann kriege ich die Krise. Da stimmt was nicht. Schönen Gruß, wie heißt die Stadt? Laodicea. Schönen Gruß aus Laodicea. Ja. In meiner Bibel steht immer noch drin, und ich denke mal, eure unterscheidet sich nicht wesentlich von der: Solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Ja, genau. Solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Das hat Gott versprochen. Und darf ich das so sarkastisch böse sagen? Ich bin böse. Könnt ihr meine Frau fragen. Solange mir weder ein Meteorologe noch ein Klimatologe sagen kann, wie das Wetter in 2 Wochen ist, glaube ich ihm nicht, dass er weiß, wie es in 4000 Jahren ist. Fällt mir schwer. An dem Punkt bin ich fröhlich ungläubig. Nach der Seite hin. Wenn ich aber auf das gucke, was dieser unser Gott sagt: Ich bin der Garant für das Bestehen dieser Welt. Bis an den Tag, wo ich den Schlusspunkt setze, trotz Greta, der hat mehr Ahnung als all die, die uns Angst machen wollen. Und da gibt es viele Dinge, die man wirklich gucken kann. Als die Wikinger nach Nordamerika aufbrachen, wussten die ja gar nicht, aber die sind halt einfach losgefahren, die sind dann gelandet von Schottland aus, an eine Insel angekommen, die fanden sie furchtbar, die haben sie dann das Land des Eises genannt, oder Eisland, die nennen sich heute Island. Die Insel fanden die doof, sind dann weitergefahren, landeten wieder auf einer Insel, die haben sie Grönland genannt, weil da kein Eis war. Heute jammert man, dass das Eis in Grönland schmilzt, und das ist 1000 Jahre her. Kann man mal drüber nachdenken. Es gibt alte Seekarten, die wohl auf arabische Quellen zurückgehen, die wir nur in griechischen Kopien haben. Die zeigen eine eisfreie Antarktis. Kann man mal drüber nachdenken, wenn wir heute jammern? Es wird wärmer. Leute, denkt doch mal, was wir an Heizkosten sparen. Positiv sehen. Und als mich einer meiner Nachbarn mal fragte, wie siehst du das mit, du kommst ja aus den Tropen, wie siehst du das mit der globalen Erwärmung? Ich habe gesagt, ich werde Mangobäume in meinem Garten pflanzen statt Apfelbäume, wenn das nicht mehr geht. Das kann man auch essen. Kann man ja mal drüber nachdenken. Aber wir lassen uns da in eine ideologische Panik hineinbringen, die im Endeffekt ihre Wurzel, ich sage nicht, da ändert sich nichts. Ich bin kein Klimaleugner. Es ändert sich. Finde ich auch gar nicht so schlecht an manchen Punkten, sage ich mal ganz ehrlich. Aber die Panik, in die wir uns bringen lassen, hat was mit Unglauben, mit fehlendem Vertrauen zu diesem, unserem Gott zu tun. Und wenn ich an meine Schulzeit denke, was wurde da im Geografieunterricht immer verbraten? Wir leben in einer kleinen Eiszeit. Es muss endlich wärmer werden. Jetzt ist es endlich wärmer? Auch wieder falsch. Es ist für mich nicht gut zu begreifen. Und im Endeffekt hat es was mit Unglauben zu tun. Oder das andere, wenn es darum geht, Bewahrung unseres Lebens. Und dieses wuchtige Wort, das Jesus sagt, niemand und nichts kann euch aus meiner Hand rauben. Und das gilt auch dann, wenn Dinge an unser Leben herankommen, die wir vielleicht nicht mögen, dann sind wir damit nicht außerhalb der Hand Gottes. Und selbst wenn das Dinge sind, die wir als Leid erfahren, dann gehören sie in die Planung Gottes mit unserer Biografie hinein. Die gehören da rein. Und wie gehe ich mit solchen Dingen um? Indem ich wirklich fröhlich sage, jawohl, das ist eine gute Entscheidung Gottes, dass das jetzt in meinem Leben ist. Das gehört in meine Biografie, die Gott in der Hand hat, dazu. Und das sind nicht nur die Dinge, die wir ganz toll finden, sondern wenn Paulus das an anderer Stelle mehrfach sagt und uns dazu auffordert, sagt Gott alle Zeit Dank für die guten Sachen. Nee, sagt er nicht, für alles. Für alles. Und das hat was damit zu tun, alles, was in unserer Biografie passiert, hat was mit dem Plan Gottes zu tun. Und ich bleibe auch mit dem in seiner Hand. Und das lässt er sich nicht nehmen. Das hat gar nichts mit uns zu tun. Das lässt er sich nicht nehmen. Das bleibt. Das bleibt. Oder wenn du das nimmst, was in Matthäus ganz hinten steht, ich bin bei euch. Alle Tage, alle Zeit, bis an der Weltende. Wenn es dir gut geht, ich bin bei dir. Wenn es dir schlecht geht, ich bin bei dir. Und wenn du in Sünde fällst, ich bin bei dir. Es gibt kein Nichts. Oder wenn wir an diese ersten großen Aussagen, was man meistens als Glaubensbekenntnis der Juden ist Quatsch, es stimmt nicht. Das hat man so tradiert und oft ist es so, wenn Menschen Sachen 10-mal wiederholen, glauben sie es, dass es wahr sei. Dieses höre Israel, der Herr, der Ewige ist ein einziger. Und dann in der Ausführung dahin, wenn es heißt, gedenke, an diesen deinen Gott, wenn du aus deinem Haus rausgehst und wenn du in dein Haus zurückkommst. Es gibt keinen anderen Ort in dieser Welt, außer innerhalb und außerhalb deines Hauses. Es ist alles abgedeckt. Und wenn du aufstehst und wenn du dich niederlegst, es gibt keine andere Zeit. Entweder sind wir im Bett und schlafen, oder wir schlafen nicht. Es gibt keine andere Zeit. Das heißt ganz einfach immer. Immer. Ohne Ausnahme. Und an dem Punkt ist, ich nehme jetzt mal das Lieblingswort der Bundeskanzlerin, ihr glaube ich das nicht, wenn sie das sagt, aber es gilt für unseren Gott, der ist alternativlos. Nicht wir schaffen das, das schafft uns höchstens, aber schaffen tun wir das nicht, aber der ist alternativlos. Auch in seinen Zusagen, wie er uns bewahrt. Es gibt keine Alternative zu diesem, unserem Gott. Und vielmehr gehört das noch dazu, denke ich auch, wenn wir an den weiteren Punkt denken, da wo es um unsere Erlösung geht. Kennt ihr, jetzt bin ich gespannt, aber seid vorsichtig, ich bin hinterhältig, fies und gemein, sagt meine Frau. Den Vers in der Bibel, der am deutlichsten vom Evangelium spricht, die Theologen sind jetzt mal ausgenommen. Kennt ihr den? Es ist nicht Johannes 3,16. Epheser 1, Vers 4. Vor Grundlegung der Welt hat er, Gott, der Schöpfer, euch in Christus erwählt, dass ihr seine Kinder seid. Vor Grundlegung der Welt, das heißt, als noch nicht war, hat Gott eine Entscheidung getroffen. Ich nehme jetzt dich mal als Beispiel und hat gesagt, du bist mir. Da hast du noch nichts tun können dafür, überhaupt nichts. Vor Grundlegung der Welt, da war wirklich noch nichts da, hat Gott gesagt, du bist mir. Diese Entscheidung hat Gott getroffen, die hast nicht du getroffen. Hat ja noch niemand gewusst, dass du überhaupt irgendwann mal existent sein wirst. Und Gott hat gesagt, du bist mir. Dass es dann natürlich Schritte und einen Weg dazu gibt, wie das dann auch greifbar und praktisch wurde, ist eine ganz andere Geschichte. Da müssen wir über Führung Gottes reden. Und es gibt keine einzige Aussage im gesamten Wort Gottes. Also wenn ihr mal eine findet, sagt es mir, dann lerne ich gerne dazu. Dass Gott diese Entscheidung, die er vor Grundlegung der Welt getroffen hat, zurücknimmt. Die gibt es nicht. Also ich habe sie noch nicht entdeckt. Wenn ihr sie entdeckt, sagt es mir bitte, dann werde ich ganz viel revidieren müssen. Er hat gesagt, du bist mir. Aus dem Haus. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Weil der Glaube an diesen Schöpfer Gott die Angst besiegt. Er ist der Garant. Indem wir vertrauen, begreifen wir, dass das Universum durch ein Wort Gottes geschaffen wurde, sodass das Sichtbare nicht aus bereits existierenden Phänomenen ins Sein kam. Oder um es mit der Übersetzung von Luther zu sagen, durch den Glauben wissen wir, dass Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Und dazu gehören all die Dinge, über die wir heute gesprochen haben, ganz eindeutig mit dazu.